Ich greife nochmal den Gedanken auf, den wir am Anfang gehört haben. Letare, freut euch. Wir hörten schon, dass dieser Sonntag mitten in die Passionszeit fällt und dieses Wort Letare auch. Passt eigentlich nicht, denken wir, entweder Leid oder Freude. Wie kann man sich freuen mitten in dem schrecklichen Krieg in der Ukraine, der uns täglich mit fürchterlichen Bildern konfrontiert? Wie können wir uns freuen mitten in einer persönlichen Lebenskrise, mitten in einer schweren Krankheit? Freut euch, echt jetzt? Als vor etwa 20 Jahren ein Tsunami tobte und viele Opfer forderte, entdeckte ich ein Foto in unserer Tageszeitung, der UVZ. Am Rande des Katastrophengebietes saß eine Mutter mit ihrem neugeborenen Kind auf dem Arm. Es hatte ihm den Namen Joy gegeben, Freude, Letare, Joy, Freude. Freude in allem Leide, heißt es in einem Lied, nicht nach allem Leide. Diese Mutter hat genau das unbewusst aufgegriffen, was der Sonntag Letare sagt. Freude in der Passion, mitten im Leid, ist es irre und auch kaum nachzuvollziehen. Erstmal muss das Leid doch vorbei sein, dass wir uns wieder freuen können. Erst muss der Regen aufhören, damit die Sonne uns innerlich erfreut. Vor kurzem wurde in einer Reportage in eine ukrainische Familie gezeigt, die geflüchtet war und in einer deutschen Familie Aufnahme fand. Mutter und drei Kinder, sie saßen bei Tisch und beteten alle gemeinsam vor dem Essen. Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Ja, wie kann man das hinkriegen? So mitten im Leid, mitten auf der Flucht, mitten im Krieg, Gott zu danken für alle guten Gaben, nicht nur für das Essen, auch für die Wohnung, die sie als Unterschlupf gefunden haben und vieles andere mehr. Beides ist da und das gleichzeitig, Passion und Freude. Alles hat seine Zeit, schreibt im dritten vorchristlichen Jahrhundert ein Popularphilosoph. Popularphilosophen sind Philosophen, die man versteht, die nicht komplizierte Theorien aufstellen, sondern die volkstümliche Weisheiten weitergeben. Und die sind abgedruckt im Buch der Prediger, wie Luther sie genannt hat. Und da heißt es, alles hat seine Zeit, geboren werden und sterben. Manchmal ist es so, da feiern wir die Geburt eines Kindes oder Enkelkindes und gleichzeitig stirbt einer aus der Familie. Töten und Leben retten, lieben und hassen, Krieg und Friede, alles hat seine Zeit. Dieser Philosoph, dessen Texte ja aufgenommen wurden in die Bibel, beschreibt damit die Welt, wie er sie damals wahrgenommen hat. So war das. Da gab es Kriegszeiten und Friedenszeiten. In einem Land ist Krieg, in anderen ist Frieden. Und das alles gleichzeitig. Und genau das nehmen wir heute auch noch wahr. Alles hat seine Zeit. Die französische Schriftstellerin Christiane Singers beschreibt diesen Zusammenhang von Freude und Passion in unserem Leben in ihrem Buch Zeiten des Lebens mit folgenden Worten. Das Tragische, das Scheitern, die Melancholie, der Tod sind die siamesischen Zwillinge des Glücks, der Gesundheit, des Jubels und des Lebens. Sich nur eines davon auszusuchen, ist nicht möglich. Man muss alles nehmen. Ja, so ist unser Leben. Wie siamesische Zwillinge, die nicht trennbar sind, die man nicht auseinanderreißen kann. Und so ist unsere Erfahrung auch. Das Tragische, das Scheitern, der Tod und Zeiten des Glücks, der Gesundheit und des Lebens. Natürlich brauchen wir einen Lastenausgleich für unsere Seele. Bei all dem Schrecklichen, das wir in der weiten und auch in unserer kleinen Welt erleben. Und da sagen uns Psychologen, es sei wichtig, sich nicht von all den schlimmen Dingen runterziehen zu lassen, sondern als Gegengewicht Freude, Lachen und Humor zu entwickeln. Das habe ich auch in der Zeit der Corona-Krise immer wieder auch gelesen in Fachzeitschriften. Gegengewicht, Freude, Lachen und Humor. Man muss nicht erst warten, bis alles vorbei ist. Man darf auch Zeiten des Humors einbauen und erfahren. Das lesen wir übrigens im Buch der Prediger auch. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Und manchmal geht das ineinander über, in einem Moment. Da ist unser Gesicht voller Tränen und dann voller Lächeln. Und so ist die Passionszeit auch, bei Jesus. Tod und Leben, Sterben und Auferstehen, das eine nicht ohne das andere. Hören wir aus dem für heute vorgeschlagenen Evangelientext zunächst einige Verse im ersten Teil, im zweiten Teil lese ich dann weiter. Das ist wie so eine Art Bruch, aber das erkläre ich dann noch. Johannes 12, Vers 20 bis 22 zunächst. Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen zu Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Der Text erzählt zunächst von einer kleinen Szene in Jerusalem. Es ist die Zeit kurz vor dem Passafest. Das Passafest erinnerte an die Befreiung des Volkes Israel aus ägyptischer Gefangenschaft. Und sie kamen aus allen Himmelsrichtungen herauf auf den Berg Zion, die Pilger von weit her und von nah. Zwar kann man die großen Feste auch zu Hause feiern. Viele meinen aber, im Jerusalemer Tempel ist es besser, denn hier ist man Gott näher als anderswo. Das war so das Verständnis. Das ist ja heute auch, wir haben ja zweigeteilte Gottesdienste, Livestream und Präsenz. Und beides hat ja seine Chance und Vorteile. Und dennoch glaube ich, dass Präsenz sich unterscheidet von Livestream dadurch, dass man sich sieht. Dass wir Gemeinschaft haben können und hinterher auch noch eine Tasse Kaffee trinken können, kann man zu Hause auch. Aber gemeinsam ist oft eine andere Ermutigung als Stärkung, wenn man mal ins Gespräch dann kommt und nur in zwei Sätzen mal fragt, wie es denn so gehe, und man hört ehrliche Antworten. Das alles ist in Präsenz natürlich einfacher. Wir haben eben den Psalm 84 miteinander gelesen, da wird das auch so gesagt: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Gott. Es gibt eine Übersetzung vom Psalm 84 von dem Theologen Peter Spangenberg, die sehr ansprechend ist. Er hat das so formuliert: Lieber Gott, ich fühle mich so wohl überall da, wo du zu Hause bist. Kirche, Tempel, Synagoge, in den Herzen der Menschen, die dich lieb haben. Auch da ist die Wohnung Gottes, in dir, in deinem Herzen. Nun, unter den Pilgern, die da gekommen sind, und religiösen Touristen sind auch einige Nichtjuden, sogenannte Gottesfürchtige nannte man sie. Das heißt, es waren gebildete Menschen, nichtjüdische Herkunft, vermutlich Griechen. Und sie gehören nicht offiziell zum Judentum, sind aber vom jüdischen Glauben fasziniert. Auch das kennen wir heute in unseren Gemeinden überall, auch sicherlich hier. Da gibt es Menschen, die noch nicht so durchgedrungen sind, vielleicht zum lebendigen Glauben und Jesus erfahren und erlebt haben, aber als interessierte Gottesdienstbesucher gerne dabei sind. Freunde der Gemeinde nennen wir sie denn auch manchmal. Als Nichtjuden dürfen sie aber den inneren Bereich des Tempels nicht betreten, sondern müssen sich mit einem speziellen Platz im Vorhof, im äußeren Vorhof begnügen. Aber die Nähe Gottes und der Segen Gottes strahlen auch bis dahin aus. Psalm 84 nach Peter Spangenberg: Ich würde lieber im Turmraum einer Kirche wohnen, als mit bösen Menschen unter einem Dach. Ich würde lieber im Turmraum, noch nicht mal mitten im Gottesdienstraum, im Turmraum, also hinter der Empore, auf der Empore oder draußen im Vorhof, da lieber wohnen, als mit bösen Menschen unter einem Dach. Der Psalmbeter weiß den Wert der Nähe Gottes zu schätzen. Nun möchten die Pilger aber auch Jesus sehen, ihm begegnen. Vermutlich hatten sie einiges bereits über ihn gehört. Und solche Menschen sind uns doch heute genauso willkommen, die ein Stückchen Ahnung haben von dem, was das sein könnte, aber noch genaueres wissen möchten. So wenden sie sich mit ihrem Anliegen an Philippus, einem der Jünger Jesu. Warum an Philippus? Aus einem ganz einfachen Grunde. Philippus trägt nämlich einen griechischen Namen und stammt aus einem Ort, der von der griechischen Kultur beeinflusst ist. Vermutlich spricht er auch Griechisch. Das kennen wir doch auch, dass man Kontakte sucht über Vertrautes und Vertraute. Wenn ich irgendwo in eine Veranstaltung komme oder Konferenz, dann halte ich immer Ausschau, wen kennst du? Manchmal sind es 3, manchmal 15, völlig egal, aber an die wende ich mich zunächst. Ach, wir kennen uns doch und so. Kommst du auch aus Wiel oder sonst woher? Das ist so unsere Art, sich an Vertrautes zu wenden. Und das machen die hier auch, die Pilger. Philippus, griechischer Name, der versteht uns vielleicht noch am besten. Mit dem können wir reden. Philippus geht mit der Bitte nicht direkt zu Jesus und sagt, da sind einige, die wollen dich gerne kennenlernen, sondern bespricht sich erst einmal mit Andreas. Warum mit Andreas? Auch er hat einen griechischen Namen. Das heißt also, da sind Vertraute beieinander und die wussten, mit denen können wir reden. Und gemeinsam gehen sie zu Jesus und tragen ihm die Bitte der Griechen vor. Das Erstaunliche allerdings ist, dass es zu keiner Begegnung der Fremden mit Jesus kommt. Zuvor hat Jesus immer Wert darauf gelegt, einzelnen Menschen zu begegnen. Jetzt zum ersten Mal nicht. Und dabei wäre das doch so wichtig, denken wir. Wenn er schon da ist, wieso spricht er nicht mit ihnen? Wenig später heißt es in Johannes 12, was heute auch noch viele sagen würden, wenn wir doch Jesus sehen könnten wie die Menschen damals, dann wäre es leichter an ihn zu glauben. So sagen manche heute. Ich denke anders. Ich glaube, es ist schwerer, an Jesus zu glauben, wenn wir ihn gesehen hätten. Der hat viel getan. Wir lesen hier wenig später. Trotz all der Wunder, durch die Jesus unter ihnen seine Macht bewiesen hatte, glaubten sie nicht an ihn. Jesus zu sehen, zu erleben, live, führt nicht zum Glauben unbedingt. Und so ist es heute auch, wenn wir doch Jesus sehen könnten, wie die Menschen damals, dann wäre es leicht, an ihn zu glauben. Ja, hätten die geglaubt. Aber sie haben es nicht, vielfach. Stattdessen hält Jesus eine Mini-Predigt. Damit komme ich zum zweiten Teil, zu dieser Mini-Predigt, die auch dem Wochenspruch für diese Woche entstammt. Johannes 12, Vers 23 und 24. Jesus gab ihnen zur Antwort, jetzt hätte ich gedacht, er hat gesagt, ja, hol die mal her und wir treffen uns irgendwo am Rande des Geschehens und sprechen miteinander. Nein, er hält eine Mini-Predigt. Er gibt ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist ein Bildwort. Und Bilder helfen uns, komplexe Dinge besser zu verstehen. Mir geht das jedenfalls so. Wenn ich etwas in einem Bild ausdrücken kann oder einem Vergleich, dann verstehe ich mehr, als wenn es so ein dogmatisch-theoretischer Satz ist. Und Jesus gebraucht ein Bildwort, das Bildwort vom Weizenkorn. Und dieses Weizenkorn ist Jesus, er meint sich selbst damit. Was sein Tod und seine Auferstehung bewirken, beschreibt er mit und in diesem Bild. Wie ein Weizenkorn in die Erde geworfen wird und im Erdreich untergeht, so stirbt Jesus auch und wird begraben. Das Weizenkorn, das in der Erde liegt, ist scheinbar tot, aber nur scheinbar. Es ist nicht tot. Es muss in die Erde kommen, sonst trocknet es aus und wäre damit unwirksam. Ein Weizenkorn in der Erde aber keimt und wächst und bringt Frucht. Es geht nicht verloren, sondern steht am Ende als voller, reicher Weizenhalm da, der einen reichhaltigen Ertrag bringt. Ich komme gleich noch drauf, wie das bei Jesus ist. Aber er meint sich selbst, ich bin das Weizenkorn. Ich werde in die Erde gelegt, ich werde sterben und werde begraben werden. Aber dann wächst es auf, bringt Frucht, Auferstehung. Einige erinnern sich vielleicht noch, dass in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist ja schon lange her, es teilweise Hungerzeiten gab. Kostbare Körner, die ausgehungerte Menschen hätten satt machen können, wurden aber in die Erde geworfen und erstarben dort. Das war ein vernünftiges Handeln, nicht kurzfristig gedacht, jetzt alle satt zu machen. Und was dann, wenn die Körner aufgegessen wurden? Es alle. Dieses vernünftige Handeln wurde durch die Ernte des Folgejahres belohnt. Das Samenkorn muss absterben, wenn es sich multiplizieren soll, wenn es mehr werden soll. Das Samenkorn vergeht zwar, aber der Keim lebt und was ihn umschließt, geht als Nährstoff in ihn ein. Das ist das Prinzip dieses Korns. Es hat mal jemand ausgerechnet, aus einem Korn wächst ein Halm, der 2 bis 3 Ähren trägt, in denen zusammen bis zu 120 Körner heranwachsen und reifen können. Aus 1 wird also 120 und aus 120 14.400. Und diese Menge bringt fast ein Kilo auf die Waage. Die Geschichte eines einzigen Korns, so hat er gesagt, der das ausgerechnet hat, ergäbe nach 3 Jahren eine Weizenmehlmenge, aus der so viele Brötchen gebacken werden können, dass es für jeden einer 5-köpfigen Familie reichen würde, ein ganzes Jahr lang jeden Morgen ein Brötchen zu essen. Aus einem Korn. Der Kern dieses Bildwortes ist ja, und die Frage, die daraus entsteht, kann Leben aus Sterben entstehen? Jesus stirbt, er wird auferweckt. Kann Leben aus Sterben entstehen? Und das Bild vom Weizenkorn belegt das ja, es wird in die Erde gelegt, es wird begraben sozusagen und bringt viel Frucht. Aus Tod, aus Sterben geht Leben hervor. Und Jesu Sterben, sein Auferstehen und seine Rückkehr in die Welt Gottes, ins Reich Gottes, bringt große Frucht für alle Menschen. Das will ich begründen. Zu Lebzeiten hat Jesus als Einzelner, dann mit einem kleinen Team von Schülern und Anhängern in Israel gewirkt. Immer aber auf begrenztem Raum. Von Mensch zu Mensch, so wie im Kamin ein Stück Holz das andere in Brand setzt. Und so ist es ja heute auch noch. Einer gibt dem anderen weiter, was ihm durch den Glauben geschenkt ist. Einer begegnet dem anderen mit Worten der Liebe und mit Taten der Liebe. Daran hat sich nichts geändert. Aber in, mit und unter diesem Weitergeben ist der erhöhte Herr selbst wirksam. Seine Wirksamkeit ist nach der Auferstehung, nach der Rückkehr in die Welt Gottes, in die Welt seines Vaters, nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Das ist der Unterschied. Zu Lebzeiten war Jesus, weil er Mensch wurde, an Raum und Zeit gebunden. Er ist durch sein Sterben, Auferstehen, Rückkehr zu Gott aus der Begrenztheit herausgetreten. Als er lebte, konnte er nicht zur gleichen Zeit in Nazareth und Kapernaum sein. Aber heute ist er in ungezählten Kirchen und Gemeindehäusern präsent. Jesus hat sich im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende in seinen Gemeinden vervielfältigt. Wo 2 oder 3 oder ein paar mehr in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Das macht in Wirklichkeit eine Gemeinde zu einer wahren christlichen Gemeinde, dass er überall und unsichtbar gegenwärtig ist. Und die griechischen Touristen sind in diese Bewegung mit hineingenommen. Eine Zeitenwende kündigt sich an, schon damals. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und damit meint er sein Sterben, sein Auferstehen und seine Rückkehr in das Reich Gottes. Und die griechischen Touristen, die uns zunächst mal so fremd vorkamen, was haben die damit zu tun? Die stehen hier stellvertretend für die gesamte Völkerwelt. Der erhöhte Herr wirkt durch die Philippusse und Andreasse auch in unseren Tagen. Weltweit. Sie sind Repräsentanten der weltweiten christlichen Gemeinde. Wir können auch solche Philippusse und Andreasse sein in unseren Tagen, dürfen wissen, Jesus ist dabei, inspiriert uns und unsere Worte und Taten. Passion. Für Jesus geht es auf den letzten Weg auf der Erde. Und doch bevor es für jeden von uns einmal auf den letzten Weg geht, gibt es schon vorher Momente, an denen wir das hoffnungsvolle Sterben einüben. Nicht im körperlichen Sinne. Dann, wenn unser Herz bricht, weil ein geliebter Mensch stirbt in unserer Nähe und aus unserer Nähe. Oder sich ein geliebter Mensch von uns trennt, weil wir unglücklich lieben. Das ist auch so ein Tod. Es gibt viele Beispiele und jedes Mal tut es von neuem weh. Wie kann man denn weiterleben in diesen Passionszeiten unseres Alltags? Das Weizenkorn macht Mut. Leid und Tod machen Sinn, können Sinn machen. Aus dem, was zerbrochen ist, kann und wird etwas Neues wachsen. Auch in deinen persönlichen Leitsituationen kann Neues wachsen. Eine neue Pflanze. Sie wird blühen, reifen und eines Tages Frucht bringen. Das weiß ich aus mancherlei Gesprächen, wo Menschen dieses Leid erfahren haben, den Verlust eines Menschen erfahren haben, wie Neues entstehen konnte. Und ich dann auch wieder lachen kann und das Leben lieben lernen kann. Es braucht seine Zeit. Jesus hat 3 Tage, der hätte ja auch am nächsten Tag schon auferstehen können. Er will damit anzeigen, 3 Tage stehen auch für deine 3 Tage oder 3 Wochen oder 3 Jahre, wo du wieder Leben in dir spürst. Es braucht seine Zeit, aber die Auferstehung mitten im Leben wird kommen und auch nach dem Leben wird kommen. Wird in dieser Zeit kommen und einmal in alle Ewigkeit. Das ist das, was uns ja festhält, auch an Jesus, dass wir, auch wenn wir manches Leid erleben, doch durchscheinend spüren, er ist da, wie wir es heute auch in den Liedern und Texten gehört haben. Das wünsche ich euch und mir und uns allen. Amen.